Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist das hier sowas wie eine Show Royale. Mehr darüber verrate ich gleich. Zuerst geht es los mit Melody Gardot, Worrisome Heart. Melody Gardot, Worrisome Heart. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar. Das ist Ostersonntag und natürlich muss ich Ihnen da ein Geschenk vor die Füße legen. Und was gäbe es da Besseres, als Ihnen den regierenden Bürgermeister von Berlin nahezubringen als Gast?
Hörbar Rust. Heute mit
Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin. Vor 50 Jahren wird Michael Müller in Berlin-Tempelhof geboren. Mit 16 schmeißt er nach der mittleren Reife die Schule, absolviert eine Ausbildung zum Bürokaufmann und arbeitet später im Familienbetrieb als Drucker. Müller, der bereits mit 17 in die SPD eintritt, verschreibt einen großen Teil seines Lebens seit 1989 kontinuierlich der Berliner Politik. Seit 1996 ist er Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Er war Fraktions-, dann Landesvorsitzender der SPD und Senator für Stadtentwicklung und Umwelt. Im Dezember letzten Jahres nun löste er Klaus Wowereit als regierenden Bürgermeister ab. 100 Tage im Amt waren uns zu wenig. Wir legen noch ein paar drauf und schauen heute auf sein Leben jenseits der Gremien, Ausschüsse, Sitzungen und Versammlungen. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Michael Müller.
Herr Müller, herzlich willkommen auch nochmal mit offenem Mikro.
Vielen Dank, hallo.
In Echtzeit, das müssen wir sagen, schenken Sie uns natürlich nicht Ihren Ostersonntag. Sowas gibt's ja nicht mal in amerikanischen Serien. Als Bürgermeister und als Familienvater müssen Sie natürlich auch Ihren Kindern, Ihrer Frau ein bisschen Zeit schenken. Also heute ist Dienstag. Heute ist dieser stürmische Dienstagnachmittag im echten Leben, aber in Echtzeit für den Hörer. Wo sind Sie jetzt gerade und was machen Sie wohl?
Ach, sonntags bin ich auch zu Hause. Sonntag, ganz normal, ist ein Familientag. Und wir beginnen meistens, wenn wir alle zusammen sind, tatsächlich auch immer noch, dass wir zusammen die Sendung mit der Maus gucken. Obwohl meine Kinder nun inzwischen 17 und 19 sind. Und wir haben uns das erhalten, einfach als Ritual, dass wir dann da alle zusammenkommen, gemeinsam frühstücken, gemeinsam ferngucken. Und dann macht jeder natürlich auch seins.
Was ist das Letzte, was Sie gelernt haben von der Sendung mit der Maus?
Oh, das Letzte, ich weiß gar nicht, das war irgendwas, irgendein Metallbaubetrieb wurde vorgestellt, irgendwas, was da gefertigt wurde, ich weiß es nicht mehr. Gibt ja die Klassiker mit der Zahnpastatube natürlich und so, an die man sich immer erinnert, aber das Letzte weiß ich jetzt gar nicht.
Das ist zwar komisch, aber es ist so.
So ist es, genau.
Ich habe mal 2 Jahre keine Würstchen mehr gegessen, weil ich gesehen habe, wie Würstchen gemacht werden
in der Sendung mit der Maus.
Ja,
und das war so furchtbar.
Naja, also den Vorgang an sich, den kann man sich ja in etwa, ne? Also das süße kleine Ferkel. Egal, gut, die Sendung mit der Maus. Und das heißt, es wird zusammen gefrühstückt. Ihre Kinder, Sie haben gerade gesagt, 17 und 19. Mhm. Ich frage jetzt sehr vorsichtig, um nicht gleich schon in Ihre Persönlichkeitssphäre einzubrechen, wie ein Bulldozer. Das heißt, man achtet in der Familie auch darauf, dass man zu viert bleibt am Sonntagmorgen.
Ja, es ist jetzt natürlich anders geworden. Als die Kinder größer wurden, haben sie dann ja nun auch ihr eigenes Leben organisiert und sind vielleicht erst spät in der Nacht gekommen oder am frühen Morgen oder haben auch mal bei Freunden übernachtet. Aber soweit es geht und wenn wir zusammen sind, versuchen wir tatsächlich, das auch so zu organisieren, dass wir uns wenigstens am Wochenende alle vier sehen. Es ist ja schwierig mit mir. Ich komme meistens nachts nach Hause. Dann schlafen eigentlich alle schon. Mhm. Und wenn wir dann wenigstens Sonntag am Sonntag haben oder auch mal einen Abend am Wochenende, wo wir gemeinsam was unternehmen, ins Kino oder essen gehen, dann ist das etwas, was wir auch genießen.
Sie sind ja heute hier tatsächlich als jemand, ich werde Ihnen ganz profane Fragen stellen, denn wer was über die Kita-Plätze für Kinder unter 3 und so weiter wissen will, der hat sicherlich andere Gelegenheiten, das herauszufinden. Heute geht es wirklich um so profane Dinge. Ich würde gerne wissen, was frühstücken Sie? Sind Sie so ein ausgedehnter Frühstücker, der sich immer noch mal was nachnimmt? Kann das 3 Stunden dauern?
Also ich frühstücke in der Woche gar nicht. Gehe ohne Frühstück zur Arbeit.
Kaffee,
wenn
Tee?
Überhaupt nicht, ja, im Büro dann Kaffee oder Tee, da bin ich auch nicht so festgelegt. Und am Sonntag ganz traditionell 1-2 Brötchen oder Toast, Marmelade, gerne süß morgens, gerne süß und dann eben im Laufe des Tages immer herzhafter, aber leider immer unterbrochen von Schokolade und Keks.
Das macht sie. Ich wusste gleich, dass da so eine gewisse Nähe ist zwischen uns, ja. Sie haben ja auch hier so ein Osterei geschenkt, Marzipan, das Sie aus Ihrer Tasche holten, wie andere so Tempotaschentücher verteilen. Sie haben
ein bisschen
Süßigkeiten
was ist immer dabei.
Ja, ich kenne das selbst auch. Das heißt, Sie muten ihrem Körper, ihrem Gehirn auf nüchternen Magen ganz schön viel zu unter der Woche. Das meine ich jetzt gar nicht so lustig. Also sie trinken keinen Tee oder Kaffee zwingend, bevor sie aus dem Haus gehen. Sie essen nichts und unterzuckern sie nicht. Werden sie nicht ein bisschen aggressiv dann? Oder ist das ganz gut?
Das ist eine andere Frage, ob ich aggressiv wäre. Ja? Nein, ich glaube nicht, aber ich habe einfach keine Ruhe. Und ich finde, wenn man frühstückt, dann sollte man es auch wirklich mit ein bisschen Ruhe machen und es auch genießen. Und dann sich hinsetzen und auch sehen, dass man gut frühstückt. Mhm. Aber wenn es einfach morgens auch schnell gehen muss, weil man unter Druck ist, weil man Termine hat und man möchte gerne länger, auch lieber noch 10 Minuten schlafen, dann ist mir das nichts, dann lasse ich es. Ich fahre ins Büro, trinke da einen Kaffee und dann ist gut.
Wenn Ihr Körper das mitmacht, ist ja super. Es geht los mit den Bee Gees. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. How Deep Is Your Love? Das ist, Sie haben uns eine sehr abwechslungsreiche Musikliste mitgebracht und zu den wenigen etwas älteren, es gibt eigentlich nur noch Frank Sinatra, von dem ich mutmaßen könnte, dass er für die Vergangenheit steht. Was ist denn mit den Bee Gees?
Na, die Bee Gees, das ist natürlich so die Zeit, die Schulzeit, die Schulfeten. Ne? Das war eben Saturday Night Fever und How Deep Is Your Love. Das wurde da jeden Abend, wenn Fete war, 3-4 Mal gespielt. Und es steht eigentlich eher exemplarisch für andere, die damals auch natürlich eine Rolle gespielt haben. Ob Supertramp, ob Buckley James Harvest, Pink Floyd. Mhm. Aber eben auch diese Schmuselieder haben eine Rolle gespielt. Und insofern erinnere ich mich auch gerne an die Zeit, wenn ich es mal im Radio höre und habe es deswegen ausgesucht.
Tanzen Sie gern?
Nö, ich tanze, aber nicht gern. Also wenn es sich ergibt, mache ich es auch, aber kann auch gut ohne.
Die Bee Gees, How Deep Is Your Love? Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ist heute hier zu Gast. Ein gebürtiger Tempelhofer. Ich habe schon gesagt, es ist eine Aufzeichnung. Das heißt, Sie müssen sich jetzt auch bitte, Sie müssen mir, uns, dem RBB, den Gefallen tun, jetzt in den nächsten Tagen nichts Wildes zu tun, nichts, was eskalieren könnte. Wenn wir am Sonntag ausstrahlen.
Gut, das ist alles noch aktuell.
So, ab jetzt tun wir so, als wäre es live. So, Ihren Vater kenne ich, weil es ein Foto von dem gibt, von ihm und Ihnen in der Druckerei, in der Sie auch gearbeitet haben, in dem väterlichen Betrieb. Jürgen heißt er.
Genau.
Wie heißt Ihre Mutter?
Margret.
Margret. Und sind Sie Einzelkind?
Ja.
Ich habe keine Geschwister.
Ich war in der ganzen Familie das einzige Kind, auch Onkel, Tanten. Es gab keine anderen Kinder. Die waren alle kinderlos und alles hat sich um mich gedreht. Also insofern, man sagt ja immer, die Einzelkinder, die haben es so schwer und die sind immer alleine. Konnte mich nie beklagen. Alle waren um mich rum und haben sich um mich gekümmert.
Das ist ja super. Also genau, ich wollte gerade sagen, es hat so Vor- und Nachteile. Ich erinnere mich, als ich klein war und ich bin auch Einzelkind, dass die Erwachsenen, wenn die anfangen, sich über Politik zu unterhalten, oder als Kind kommt einem ja alles vor, als würden die sich über Politik unterhalten. Dann denkt man immer, wieso habe ich jetzt niemanden zum Spielen? Wahrscheinlich waren Sie als Dreijähriger schon so, dass Sie über Randbebauungen und soziale Wohnungen.
Ja, von wegen. Die Carrera-Bahn war das Wichtigste.
Ja?
Und Hunde waren immer, es gab immer 5 oder 6 Hunde in der Familie.
Zeitgleich?
So, ja. War immer, mein Onkel war so verrückt, meine Großeltern, meine Eltern. Und dadurch, es war also immer was los, jenseits der Politik, obwohl sich natürlich die Erwachsenen viel über Politik unterhalten haben. Aber für mich haben andere Dinge noch eine Rolle gespielt.
Ihre Eltern waren beide oder sind beide SPD-Mitglieder. Oma Margot scherte aus. Oma Margot führte einen Kosmetiksalon, glaube ich, ne? Und hatte, sie hat sich, glaube ich, als die Schwarze mit der roten Familie bezeichnet.
Ja, die war ja erst auch rot.
Ah.
Das war sowieso eine bemerkenswerte Frau. Auch hat sich im Krieg selbstständig gemacht. War alleine. Ihr Mann war gestorben im Krieg. Und sie hat sich dann alleine mit 2 kleinen Kindern, sie ist schon als 17-jährige Mutter geworden, hat sie sich dann selbstständig gemacht und ist selbstständig geblieben ihr ganzes Leben, bis sie mit 85 aufhören musste und dann auch kurze Zeit später gestorben ist. Und sie war erst in der SPD nach dem Krieg, war Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei Woolworths, hat große Gewerkschafts- und SPD-Veranstaltungen gemacht mit Willy Brandt und dann, wie es ja leider auch mitunter bei Frauen auch in der Generation noch öfter vorgekommen ist, hat sie sich sehr am Lebensweg dann ihres neuen Mannes orientiert und der hatte dann eine ganz
auf
andere
den rechten Weg gebracht.
Linie eingeschlagen, genau, ist in die CDU eingetreten und sie dann mit. Und sie ist insofern politisch geblieben, aktiv geblieben, aber dann eben in der CDU. Hat da aber auch ihren Weg gemacht, ist Bezirksverordnete geworden in Kreuzberg und Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung in der CDU. Also eine sehr aktive, sehr bemerkenswerte Frau.
Das ist wirklich ungewöhnlich. Und dann ist sie wahrscheinlich mit dafür verantwortlich, dass sie auch ein ganz bestimmtes Frauenbild als selbstverständlicher ansehen, würde ich jetzt sagen. Oder ist das eine, ja, ist das zu romantisiert?
Nein, ist schon eine sehr selbstbewusste Frau gewesen, die durchaus auch in der Familie eine dominierende Rolle hatte. Kann man schon auch so sagen. Und wir alle haben viel von ihr gelernt. Also es ist so etwas, diese ganze Familie orientiert sich auch sehr über die Selbstständigkeit, über Arbeit. Und das war etwas, was selbstverständlich war bei meiner Großmutter. Man war nie krank. Nie. Man war nie krank, man ging immer arbeiten und man engagierte sich immer neben der Arbeit. Das konnte was völlig Unterschiedliches sein. Im Sportverein oder Kirche oder Gewerkschaft oder Partei war völlig egal, aber man musste etwas machen. Zu Hause sitzen geht gar nicht. Und das ist irgendwie über die Generation weitergegeben worden.
Ist Jürgen Ihr Sohn? Also ist das, ja, aha. Denn der engagiert sich ja, glaube ich, auch jetzt nicht mit im Mittelstand, aber auch im Selbstständigen, was
genau,
war das
denn? Genau, der war auch Vorsitzender der Selbstständigen in der SPD, auch Bezirksverordneter, eben auch in der SPD, jetzt seit 50 Jahren. Und ist da auch natürlich sehr aktiv, aber eben auch darüber hinaus für Selbstständige, für kleine Selbstständige, für Handwerker. Und dieses Engagement, das ist schon etwas, was uns auch wirklich wichtig ist.
Und das macht mir Mut, weil ich finde ja, dass das Engagement für Selbstständige, da mag ich jetzt die Angestellten kurz mal hoffentlich nicht vor den Kopf stoßen, aber dieses immer arbeiten, auch wenn man krank ist oder einfach nicht krank werden. Ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen untergeht. Also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich Angestellte ziemlich, ich will es jetzt nicht vergleichen, das will ich eben nicht tun, aber ich habe das Gefühl, dass die Lobby für die Selbstständigen tatsächlich, als wenn die Selbstständigkeit so eine Art von Feindbild wäre oft.
Na, die Selbstständigen haben da teilweise ja auch selbst ein Problem, dass sie herbeireden, weil sie sich mitunter als Unternehmer fühlen und sich so benehmen, obwohl sie es teilweise viel schwerer haben als Angestellte, als Beamte. Es gibt ganz viele Selbstständige, die deutlich unter dem verdienen, was Angestellte verdienen. Es gibt ganz viele kleine Selbstständige, die gar keine Altersversorgung haben, die eben nie die Chance hatten, das aufzubauen, weil nie genug Geld da war in dem kleinen Laden, in dem Einzelhandelsunternehmen, in dem Handwerksbetrieb. Und trotzdem treten sie oft auf als große Unternehmer. Und das ist ein Fehler. Man kann als kleiner Selbstständiger auch sagen, ich bin gerne Handwerker. Ich arbeite viel, ich habe auch mein Auskommen, aber ich habe auch Probleme. Und ich brauche auch politische Unterstützung. Und das war etwas, was meine Großmutter, was mein Vater immer wieder thematisiert haben. Die haben gesagt, Wirtschaftspolitik von SPD und CDU muss sich gerade auch um die Kleinen kümmern. Die brauchen wir, die schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze und dann müssen wir denen auch helfen. Herrn Flick müssen wir nicht helfen, hilft sich alleine.
Ich verstehe jetzt nur noch nicht, was Sie gerade, ich habe Ihren Rat noch nicht übersetzen können. Wenn Sie sagen, die treten oft als Unternehmer auf, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die machen sich größer als sie sind, so tun sich damit keinen Gefallen.
Genau.
Wüsste ich jetzt nicht, was das bringen sollte, sich größer zu machen, als man ist in so einem Moment.
Naja, man will ja nicht zugeben, dass es vielleicht im eigenen Unternehmen gerade nicht rund läuft. Dass man kämpft um Aufträge, dass einem gerade ein wichtiger Kunde abgesprungen ist. Aber man muss sowas thematisieren. Man muss sagen, ich habe auch ein Problem. Wie kann ich die nächsten Monate überbrücken? Wie kann ich meine Gewerbemiete bezahlen? Wo bekomme ich einen Kredit her von der Bank für eine Maschine, die ich brauche?
Und an wen sollen die sich wenden?
Ja, das ist eine Aufgabe für Politik, das zu organisieren. Da vernünftige Rahmenbedingungen für diese kleinen Unternehmer, die wir im Übrigen ja auch in der Stadt haben wollen. Die machen die Stadt ja auch lebendig, ein städtisches Leben. Und das wird leider mitunter von diesen Selbstständigen, von den Handwerkern, nicht ausreichend mit thematisiert, sondern sie sagen, ach, das läuft schon. Das ist bei mir schon alles gut im Unternehmen. Ja, die anderen haben Probleme, aber bei mir ist in Ordnung. Und ich bedauere das, weil ich so ein Problembewusstsein gehört dazu und Politik kann auch nur unterstützen, wenn man die Sorgen auch kennt und wenn man auch eingreifen kann.
Es gibt ja sicherlich Adressen, an die man sich wenden kann oder gibt es eigentlich auch eine E-Mail-Adresse des Regierenden Bürgermeisters? Weil Sie machen ja auch so Bürgersprechstunden und so weiter. Kann man da hinkommen?
Ja, natürlich. Wir haben auch im Roten Rathaus gibt es auch einen Bürgerservice, an den man schreiben kann und das wird mir auch vorgelegt und dann werden auch die Beantwortungen abgestimmt. Ich mache Sprechstunden direkt. Wir sind vor Ort mit dem Senat. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
Ja, super. Dann wird da jetzt vielleicht ja der ein oder andere sagen, okay, das muss er mir nochmal erklären.
Das wäre
Michael Müller. Max Harrer haben Sie mitgebracht mit Wolke 7. Gibt es dazu noch was zu sagen?
Nee, ich mag einfach diese Art von Musik. Es ist alles ja so ein bisschen melancholisch auch, was er macht. Und ich mag diese Musik und auch überhaupt gerne, auch deutsche Musik höre ich ganz gerne. Und deswegen ist es auch wieder so ein bisschen exemplarisch auch für andere. Mir gefällt das Lied einfach.
Dinge kommen, Dinge gehen, Sinn und Unsinn des Lebens, Kopf in Wolken.
Radio 1, hörbar Rust.
Und wenn heute der regierende Bürgermeister von Berlin im Studio ist, habe ich mir natürlich überlegt, was für einen Song kann man denn mal spielen, der nicht von Seed ist. Und dann fiel mir Fischer Z ein mit Berlin. Und interessanterweise bin ich heute gerade an einem Plakat vorbeigefahren. Schnell wie der Blitz. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich verlesen habe. Aber ich glaube, Fischer Z kommt am 30.04. nach Berlin. Ich glaube in die Passionskirche. Aber falls Sie Interesse haben, lieber nochmal selbst nachlesen. Also Fischer Z, Berlin. Und zu Gast ist heute Michael Müller. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, ist heute hier zu Gast. Es kursiert ein ganz altes, süßes Foto von Ihnen.
Echt?
Ja, da sind Sie, so ein süßer Bub. Ganz kleiner Schwarz-Weiß-Foto und mit Ihrer Schultüte in der Hand.
Die große, die Mickey-Maus-Tüte.
Die Mickey-Maus-Tüte, genau. Erinnern Sie sich an die Zeit ganz gut oder setzt Ihre aktive Erinnerung erst später ein?
Nee, das ist ja Schulzeit, das ist ja dann Einschulung gewesen und natürlich Grundschulzeit habe ich gute Erinnerungen, schöne Freundschaften, also tolle Zeit gewesen.
Gibt es noch eine Freundschaft von damals, die gehalten hat?
Direkt aus der Grundschulzeit nicht mehr, dann 5., 6. Klasse. Aus der Zeit gibt's Freunde, ja, bis heute, jetzt gerade meinen 50. Geburtstag waren wir wieder alle zusammen, haben wir alle gefeiert.
Schön. Wenn Sie sich so gut erinnern, was für ein Gericht war denn damals Ihr Leibgericht? So, wenn so ein Junge krank ist und sich was wünschen darf oder überhaupt, gibt es irgendwas, was Sie in Ihre Kindheit erinnert, wo Sie sagen, das ist...
Nee. Eigentlich immer gerne Nudeln. Nudeln, Pommes natürlich, alles, was Kinder gerne essen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, ich weiß gar nicht warum, aber die hat pausenlos grüne Bohnen in einen Topf gemacht. Ich habe den auch nicht gerne gegessen, aber den gab es immer. Aber wenn ich mir was wünschen konnte, waren es eigentlich Nudeln oder Pommes und Wiener Schnitzel. Bis heute esse ich das gerne.
Und was war das, kann man das sagen, was war das Schönste am Jungsein? Jetzt gar nicht mal, muss jetzt gar nicht um dieses Alter 6, 7, 8 gehen. Aber
naja, das Unbeschwerte. Das Unbeschwerte, es gab ja keine Zwänge, nichts, was man tun musste, so außer natürlich zur Schule gehen. Aber ansonsten, es war Freizeit, man konnte sich den Tag gestalten, wie man es wollte. Man konnte Freunde treffen, Fußball spielen, ins Kino gehen. Und es war völlig egal, was am nächsten Tag ist. Man musste sich nicht vorbereiten auf den Job, auf eine Rede oder sonst was. Und dieses ganz Unbeschwertsein, das war sehr schön. Und das habe ich eigentlich auch bewusst wahrgenommen, dass das schön ist.
Würden Sie auch sagen, dass es etwas Schweres gab, was Schwieriges in der Zeit?
Ich habe in der Zeit natürlich auch erlebt, dass die Selbstständigkeit meiner Eltern nicht nur schön ist. Einerseits, weil eben auch viel gearbeitet wurde. Meine Eltern haben eben von morgens bis abends auch in ihrem Laden gestanden oder in der Druckerei gestanden. Und ich habe auch erlebt, wie es ist, wenn es mal schwierige Zeiten gibt und wenn man sich Sorgen macht, ob man im nächsten Monat noch die Miete bezahlen kann. Und es gab Zeiten, wo ich dann auch mit meinen Großeltern verreist bin, weil meine Eltern sich ständig Urlaub leisten konnten, so wie es bei anderen Familien üblich war. Im Sommer selbstverständlich fuhr man 2, 3 Wochen nach Italien. Das ging bei uns nicht und dann bin ich mit den Großeltern gefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich bis heute bedrückt oder belastet, aber ich habe es auch bewusst wahrgenommen.
Und haben Ihre Eltern das relativ offen mit Ihnen als Kind oder besprochen oder haben Sie das so rausgehört oder gefühlt?
Nein, es gab nie, also es wurde natürlich nicht nun jedes Detail besprochen, aber es gab nie irgendetwas, wo meine Eltern oder Großeltern gesagt haben, das darf der Junge nicht wissen oder nicht hören, sondern im Gegenteil, es wurde auch offen gesagt, pass auf, wenn jetzt Geburtstag ist oder Weihnachten oder wenn die Ferien anstehen, es geht nicht alles, such dir was aus, natürlich kannst du dir was wünschen und wir wollen dir gerne eine Freude machen, aber es geht nicht alles und das war völlig in Ordnung.
Wenn Sie damals Ihr eigener Klassenkamerad gewesen wären, wie hätten Sie sich beschrieben? Wie beschreiben Sie mir mal den 15-jährigen Michael Müller?
15, das ist ja dann schon ein Sprung nach der Einschulung. Ach, ich glaube, ganz, ganz offen und auch kommunikativ und lustig und
sportlich, haben Sie ja schon gesagt?
Ja, auch sportlich. Tatsächlich in dem Alter ging es eigentlich erst los. In der Grundschulzeit war Sport ganz furchtbar. Und dann ist irgendwann der Knoten geplatzt und dann habe ich so ziemlich alles an Sport gemacht und auch gar nicht so schlecht. Also Sport spielte eine große Rolle, das stimmt. Und ja, eigentlich an vielen Dingen interessiert. Habe auch damals schon sehr gerne und sehr viel gelesen. Auch das hätte ich bestimmt auch mitbeschrieben, wenn ich Michael Müller hätte beschreiben müssen. Also, ja.
Und gab es einen Berufswunsch?
Nichts Konkretes. So wie das natürlich auch eine Rolle spielt ja oder gespielt hat in vielen Elternhäusern. Die Eltern wollten, dass der Junge mal was anderes macht als man selbst. Also war klar, Michael soll Abitur machen und studieren. Und ich selbst fand das irgendwie auch ganz normal, dass das ja wohl so der Weg sein wird und dass man dann vielleicht irgendwas mal machen kann, im naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten kann. Und insofern spielte das immer eine Rolle, so irgendwie was Biologie, Physik, ob daraus vielleicht mal ein Beruf entstehen kann. Aber es war nie etwas Konkretes, ich will Biologe werden oder Physiker werden.
Hat ja auch nicht funktioniert.
Nee, hat nicht funktioniert. War dann irgendwie so in der Phase, so 15, 16, wurde das auch überdeutlich, dass es wohl nicht funktionieren wird.
Also Sie haben zuerst, glaube ich, Sie sollten auf so ein altsprachiges Gymnasium kommen. Und
ja,
sind
war
dann,
ich. War ich. Ab da,
ach, sind Sie da geflogen?
Ja, ab der fünften Klasse. Nein, ich war ja dann eben, die Grundschulzeit waren bei mir eben nur die ersten Jahre und bin dann ab der fünften Klasse aufs Gymnasium Steglitz gegangen, humanistisches Gymnasium, erste Fremdsprache Latein, dann kam in der siebten Klasse Englisch dazu und in der neunten Altgriechisch. Und das war genau der Punkt, als dann Altgriechisch, ich habe mich vorher noch so ganz ordentlich gehalten und als dann Altgriechisch kam, hat dann der Lehrer mit mir da das Gespräch gesucht und hat gesagt, Michael, es ist besser, wenn wir uns trennen. Und dann haben wir uns getrennt.
Und jetzt müssen Sie mir helfen. Sind Sie dann tatsächlich nach Marienfelde auf die Schule oder haben Sie dann die Schule geschmissen?
Ich bin dann auf die Gustav-Heinemann-Schule gegangen, habe da meinen mittleren Schulabschluss gemacht.
Lars Eidinger.
Echt?
Ja.
Wusste ich nicht. Nadja Auermann.
Ach,
Nadja
ach,
Auermann war auf der Heinemann-Schule.
An die erinnern Sie
ja,
sich.
Ja, Nadja Auermann.
Wussten Sie, dass die Beine von Nadja Auermann 1,32 Meter lang sind?
Wusste ich nicht.
Jetzt
aber
schon.
Jetzt muss ich sagen.
Mhm. Also ich glaube, es war ungefähr 1,32 oder so. Unfassbar. Waren Sie parallel zusammen in der Schule?
Hm? Weiß ich nicht mehr.
Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas aufdecken?
Weiß ich nicht
mehr.
Nein,
gerade?
Sie können nichts aufdecken. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt die Gelegenheit, kurz durchzuatmen. Nee, Quatsch, mir. Denn Sie müssen mir jetzt die Geschichte erzählen zu Schwarz zu Blau, Peter Fox.
Ja, ist auch ein tolles Berlin-Lied.
Ja, so, absolut.
Und es wird gut beschrieben, Berlin. Ich finde, also so nehme ich Berlin oft auch wahr. Ein bisschen rau, ein bisschen auch mitunter kühl, aber so eine ganz besondere Stimmung auch in dem Lied. Und insofern, das mag ich sehr.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben.
Schwarz zu Blau, Peter Fox. Zu Gast ist heute Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin. Jetzt fragt man sich natürlich, Mensch, wie kommt man denn auf die Idee, regierender Bürgermeister zu werden, könnte etwas damit zu tun haben, dass in der, wie nennt man es denn, in der Fertigungshalle ja nicht, im Arbeitsraum, in der Werkstatt ihres Vaters, in der Druckerei, hing ein Porträt des ehemals regierenden Bürgermeisters und späteren Bundeskanzlers Willy Brandt.
Das hängt da immer noch, das Berühmte mit der Mandoline.
Oh, das mit der Mandoline, das hat eine eigene Geschichte für mich, das ist schön. Hängt da nicht auch eine Zeichnung von Marx?
Da hängt auch eine Zeichnung, na, Sie sind ja gut informiert, da hängt auch eine Zeichnung von Marx. Ja.
Es hätte auch in die ganz andere Richtung mit Ihnen gehen können, ja?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, dafür ist das Elternhaus doch zu sozialdemokratisch.
So, was können Sie für Spuren hinterlassen, dass bald, vielleicht nicht in allen Wohnzimmern, das muss ja nicht so ein Honecker-Ding werden, aber dass in den Werkstätten dieses Landes Ihr Porträt bald überall hängt?
Das kann man sich gar nicht vornehmen und ich glaube auch nicht, dass Willy Brandt sich das vorgenommen hat. Das ist ja heute so, dass alle natürlich von diesem Idol schwärmen, was er erreicht hat. Aber Willy Brandt hatte auch ganz harte Zeiten, hat verloren als Kanzlerkandidat, war in Berlin, war eine ganz schlimme Zeit mit Franz Neumann, ganz schlimme Auseinandersetzung, innerparteiliche Rechte gegen Linke. Und später hat er dann so einen Weg nehmen können, wo er das ganze Land verändert hat. Sowas kann man nicht beschließen, sowas kann man sich nicht vornehmen. Und insofern müssen wir sehen, wie meine Regierungszeit sich gestalten wird. Ich will das gut machen für Berlin. Es hört sich jetzt vielleicht sehr defensiv und sehr klein an, aber es ist doch so, dass viele Menschen auch von Politik enttäuscht sind und gar nicht viel erwarten. Und wenn man dann sagt, man will das Leben verbessern, man will gut regieren, dann ist das vielleicht für viele Leute schon eine ganze Menge. Und wenn daraus noch mehr entsteht, ein Berlin-Bild oder Vision oder wie man das auch immer nennt, dann freue ich mich darüber auch.
Ich begreife langsam, warum man Ihnen das zutraut. Ich versuche wirklich so neutral wie möglich zu sein. Ich bin auch kein SPD-Fan. Ich bin überhaupt kein Parteimitglied, um das auch gleich zu sagen. Die aktuellen Forsa-Umfragen, feiern Sie und jubeln Sie? Also tatsächlich. Ja. Und ich will jetzt gar nicht in den Vergleich, in den Wovereit-Vergleich ziehen, den können wir jetzt mal völlig ausklammern. Sie sind auch ein ganz anderer Typ. Und ich ziehe schon mal meinen Hut, dass Sie das ziemlich tapfer und auch gar nicht kitschig hingekriegt haben, sich aus dieser Vorgängerdebatte und diesem ganzen Vergleichsgedöns ganz gut rauszuziehen. Und tatsächlich hat ja jeder mehr oder weniger ein Bild. Das ist nochmal was anderes, Ihnen persönlich zu begegnen. Sie wirken sehr gelöst. Sie wirken wirklich entspannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich auch eine ganz gute Voraussetzung ist, so ein bisschen unterm Radar dahergeflogen zu kommen. Also die Vorstellung, dass man jetzt nun als Platzhirsch da antritt und dass die Leute einem alles Mögliche nun von einem erwarten.
Naja, man muss als Politiker schon auch Spaß haben am Auftritt. Das wäre unehrlich zu sagen, dass es nicht der Fall ist. Und ich stehe auch gerne auf einer Bühne. Ich rede im Übrigen auch gerne. Ich habe Spaß am Reden halten und fühle mich am Pult auch wohl. Also das gehört auch mit dazu. Und wer das nicht gerne macht, der hat dann auch den falschen Job in der Politik. Und ich will auch gerne etwas voranbringen und will Dinge entscheiden. Das ist so. Aber man muss sich auch selbst treu bleiben. Und zu glauben, dass man irgendeine Marke oder ein Erfolgsrezept kopieren kann und dann ist man auch erfolgreich, das ist, glaube ich, großer Käse. Und in meinen Jahren, auch in der Partei, das sind dann auch über 30 Jahre, hatte ich ja auch schon Höhen und Tiefen. Mhm. Und auch das verarbeiten zu können, einordnen zu können und zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht kann, aber meine Stärken, die will ich mit einbringen, das gibt auch so ein Stück Gelöstheit und Selbstsicherheit. Und an der Stelle bin ich jetzt, ich muss mir und auch vielen anderen nichts mehr beweisen und das gibt mir eine Freiheit, die ich genieße und die ich auch einsetzen will in der Politik.
Dieses sich treu bleiben, das klingt gut und ich glaube auch, dass Sie das so meinen. Aber ist es nicht so, dass Politik eben ganz vereinfacht gesagt, dass das Geschäft mit den Mehrheiten ist und mit den Kompromissen und dass man natürlich um Mehrheiten hinter sich versammeln zu können. Ich weiß nicht, haben Sie Borgen gesehen, diese vielfach ausgezeichnete, ich glaube dänische.
Ja, klar.
Ja, ja. Ich steige gerade erst ein. So und ich muss gucken, ob mir das gefällt. Aber dieses Mehrheiten hinter sich zu bringen und strategisch da was wegzuschneiden, dafür da was zu kriegen, da auf jemanden zuzugehen, das könnte man sagen, das ganze Leben ist so.
Ja, aber es bleibt ja auch ein Ergebnis übrig. Auch ein Kompromiss ist ja ein Ergebnis, ist ein Interessenausgleich, ist ja nichts Schlechtes. Der Umkehrschluss wäre ja eigentlich fatal, zu sagen, weil man einen Kompromiss nicht eingehen will, weil man nicht um Mehrheiten kämpfen will, zieht man sich zurück und kann gar nichts bewegen. Also das ist irgendwas, was für mich die schlimmste Vorstellung ist, auf dem Sofa zu sitzen und zugucken zu müssen. Einen Kompromiss erreichen zu können bei an einem Punkt, wo es vorher nur Widerstände gab und dann auf einmal hat man diesen Teilerfolg, das ist doch eigentlich was Großartiges. Und wenn man vielleicht sogar darüber hinaus noch mehr als ein Kompromiss sogar die eigene Position zu 100% durchsetzen kann, umso besser. Also insofern dieser Kampf um Mehrheiten, um einen Mittelweg, um einen Interessenausgleich, das empfinde ich als überhaupt nichts Negatives.
Sie kämpfen gerne.
Es macht auch mal Spaß, wenn mal eine Sache von alleine läuft, aber gerade auch diese Auseinandersetzung und auch der Wettstreit, so wer kann sich mit welcher Position durchsetzen, welches Argument ist wirklich zum Schluss das Bessere, das macht auch Spaß.
Sind Sie Kartenspieler?
Ja.
Was spielen Sie?
Ja, sehr gerne auch Skat, aber auch Romy Canasta, Pokern, ja, auch angefangen, aber Skat macht mir mehr Spaß.
Haben Sie schon mal gewonnen beim Spielen?
Beim Skatspielen.
Entschuldigung, das ist natürlich jetzt blöd gefragt. Ich dachte jetzt eher so Roulette. Haben Sie Geld gewonnen? Haben Sie schon mal irgendwas gewonnen beim Spielen?
Nee, also Roulette habe ich, weiß ich nicht, 5-6 Mal gespielt, so mal im Urlaub, wo sich die ergeben hat, wenn da ein Spielcasino war. Das ist nicht mein Spiel. Wenn, dann ist schon Blackjack, macht schon mehr Spaß. Und ansonsten spiele ich Lotto, aber leider nun auch noch ohne den großen Gewinn.
Ich frage natürlich auch, weil ich hoffte, dass Sie jetzt sowas sagen wie, naja, ich habe auf einer Trabrennbahn mal das große Los gezogen.
Ah, das ist ja nun wieder,
was weiß ich.
Auf den Bogen muss man kommen. Das ist ja nun, okay.
Das liegt an dem Eierlikör, der in dem Osterei war, das Sie mir mitgebracht haben. Sonst würde ich auf sowas gar nicht kommen. Nein, vielleicht haben Sie ja auf dem Pferd gesetzt. Ich weiß nicht, warum man sonst auf so eine Trabrennbahn geht. Nach Mariendorf, da haben Sie in den Marienfelde.
Nee, Mariendorf. Die Trabrennen waren Mariendorf und das war eben zu Zeiten, als ich in der Bezirksverordnetenversammlung war, gab es da diese Freundschaftstage eben auch mit den Amerikanern und es gab dann eben Gästerennen und was weiß ich nicht alles.
Gästerennen?
Ja, gab es auch, die damals dann die Fraktionsvorsitzenden, war ich ja nicht, ich war Hinterbänkler in der BVV, die Fraktionsvorsitzenden durften mitfahren und so. Und da war das natürlich Westberliner Zeiten auch noch ein ja, gesellschaftliches Ereignis, dann auf der Trabrennbahn zu sein.
Sie haben Ihre Frau Claudia da kennengelernt.
Genau, über einen Freund, mit dem ich zusammen in der BVV gesessen habe. Der hatte eben einen etwas größeren Bekanntenkreis, den er auch mit einbezogen hat in seine politische Arbeit und in zu Terminen eben auch gerne Freunde mitgebracht hat. Und da war dann bei einem dieser Termine auf der Trabrennbahn auch Claudia dabei, ja.
Trug sie einen großen Hut? Trägt man das auch auf einer Trabrennbahn?
Nee, nein, hat sie nicht getragen.
Und wenn Claudia Sie jetzt fragen würde, Michael, weißt du noch, was ich an unserem ersten Tag, was ich da anhatte, würden Sie sich erinnern?
Ich bin mir ziemlich sicher, wir wissen es beide nicht mehr.
Ich kann es jetzt leider nicht überprüfen. Aber gut, was haben wir denn jetzt hier? Le Long de la Route saß. Da müssen Sie jetzt mal zwei, drei Sätze zu sagen. Wie kommt dieses Lied in Ihre Auswahl?
Gibt's gar nichts groß zu erklären, außer dass ich es einfach mag. Es ist einfach schön, es ist eine schöne Stimmung. Ich höre gerne auch Brel oder Piaf oder so. Ich verstehe kein einziges Wort Französisch, weiß überhaupt nicht, was sie da singt, aber es ist ein großartiges Lied.
On n'a pas pris la peine de se rassembler. Radio 1. Hörbar Rust.
Heute am Ostersonntag zu Gast der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Und ich habe Ihnen Laurie Anderson mitgebracht. Language is a virus. Paradise is exactly like. Laurie Anderson, Language is a virus. Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, ist heute in der Stadt, hätte ich fast gesagt, heute in der Sendung. Das ist die zweite Stunde der Hörbar. Sie können uns eine E-Mail schicken, hörbar@radio1.de. Die erreicht uns allerdings nicht live in der Sendung, weil das eine Aufzeichnung ist. Heute ist Dienstag und die Sonne geht gleich unter. Seit dem 11.12. des letzten Jahres, die Sonne, ja, Sie haben sich gerade umgedreht, die Sonne ist heute gar nicht zu sehen. Das ist auch wirklich ein komischer Tag.
Grauer Tag.
Ja, fürchterlich. Das Wort, apropos, grauer Tag, Sie haben vorhin was, Max Herre haben Sie im Kontext mit Melancholie genannt. Sind Sie tendenziell Melancholiker? So wirken Sie gar nicht.
Nö, das ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ja, ich höre gerne solche Lieder auch und ich habe so das Gefühl, so gerade manchmal auch die traurigen Momente oder die Tage, die wehgetan haben, wo man weint vielleicht auch, das sind auch Tage, an die man sich erinnert, vielleicht mehr als die, an denen man viel lacht. Und so auch Lieder, die so eine besondere Stimmung beschreiben, höre ich einfach gerne.
Ja. Und ist das Weinen metaphorisch gemeint oder meinen Sie das ganz ernst? Ich frage nicht weiter. Ich werde nicht fragen, welche Anlässe es waren. Aber gab es viele Tage in Ihrem Leben, in denen Sie geweint haben?
Ich glaube, ganz normal, wie bei vielen anderen Menschen auch. Aber natürlich, das kommt vor. Und dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Vielleicht ein Unfall, ein Unglück. Jemand ist gestorben und es hat irgendwas vielleicht auch einfach nur mal wehgetan. Einen Abschied. Und ja, natürlich, dann kommt das auch vor.
Manchmal gibt es ja so Warnschüsse, die einen gar nicht selbst betreffen, Gott sei Dank, aber die sehr nahe kommen, stimmt, weil es eben Familie ist oder weil es
Hatte
Freunde sind.
Hatte ich jetzt auch einmal im Freundeskreis, ja.
Und ich habe jetzt gerade neulich mit einem Manager gesprochen, der wirklich so einen Posten hat, nachdem sich alle Top-Manager die Finger lecken. Und der hat gesagt so, ich steige jetzt aus. Ein Freund von mir ist verunglückt, hat einen tödlichen Unfall gehabt und ich weiß, ich will jetzt noch was haben vom Leben. So. Sie nicken so.
Ja, mein bester Freund oder wie auch immer, ich bin so mit zwei, drei Freunden sehr eng zusammen und einer von denen ist mit 33 gestorben.
Oh.
Unsere Kinder waren gerade ein Jahr alt und er hatte einen Gehirntumor bekommen und innerhalb von 6 Wochen ist er dann verstorben. Und das ist eine Situation, ich denke an den Stefan fast jeden Tag. Das ist ganz merkwürdig. Das ist natürlich jetzt nun nicht mehr so bedrückend wie am ersten Tag, als es dann, als die Nachricht kam oder als er gestorben ist. Aber es ist trotzdem etwas, was man nicht einfach so wegsteckt. Und selbst jetzt nach 17 Jahren. Mhm. Und wir waren, wie gesagt, gerade zu meinem 50. Geburtstag auch alle wieder zusammen und sind alle so in dem Alter. Und wir haben auch auf ihn angestoßen.
Und diese, nennen wir es nochmal Warnschüsse oder diese Zeichen, man kann die ja so oder so deuten. Haben Sie sich auch sowas gesagt, wie wenn das jetzt nicht klappt mit der Bürgermeisterwahl? Sie sind ja sehr verdient schon, sehr lange schon in diesem Job und vielleicht könnten Sie auch mal sowas wie ein Sabbatical nehmen oder so. Ich weiß es nicht, jetzt geht es natürlich gerade nicht, aber was wäre das dann? Was wäre Ihr Ausstieg auf Zeit?
Das spielt bei mir keine Rolle. Also das ist eben so auch aus dieser Familientradition heraus so eine Situation, wo man sagt, man macht mal ein Jahr gar nichts oder so. Das ist gar kein Thema. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Es wäre eher eine Frage, wie kann man anders politisch arbeiten oder auch anders beruflich tätig sein, aber immer was machen. Also Ausstieg, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Dann nehmen wir mal an, es hätte nicht funktioniert mit dem regierenden Bürgermeister und es wäre auch schwierig geworden, vielleicht ohnehin politisch weiterzuarbeiten, dann hätte ich mir eher im privaten Bereich nochmal andere Freiräume gesucht oder nochmal eine andere Sportart angefangen oder einen Hund gekauft oder irgendetwas gemacht, um dem nochmal irgendwie nochmal eine andere Wendung zu geben. Aber arbeiten immer.
Gut, dann machen wir es nochmal kleiner, brechen wir es nochmal runter und dann gehen wir mal auf sowas wie ein Traumziel. So, ich weiß, es ist vor vielen Jahren gab es mal diesen Wunsch von Ihnen, oder es gab zwei Wünsche, entweder im Wohnmobil durch Kanada oder im Eismeer Wale beobachten. Ja. Aber da hätte Ihre Frau wahrscheinlich, wenn Sie auf so einem wackeligen Schiff sind, die ist, glaube ich, seekrank. Ne?
Genau, ja, schon in der Badewanne wird ihr schlecht. Aber nein, das ist immer noch so mit dem Wohnmobil. Das ist inzwischen halb geschafft. Wir waren mit dem Wohnmobil, mit den Kindern auch zusammen unterwegs in Skandinavien. War ein toller Urlaub. Gut, ist nicht Kanada, aber immerhin die Art des Urlaubs haben wir gemacht.
Wie lange waren Sie zu viert?
Zu viert in dem Wohnmobil.
Ja?
Ja. 3 Wochen.
Naja, aber das muss man ja schon.
3 Wochen, aber das war ein wirklich schöner Urlaub. Und jetzt ist tatsächlich also immer noch ein Thema, ich würde zu gerne ins Eismeer mal fahren mit einem Schiff und Wale beobachten auch, aber überhaupt auch da wieder so diese besondere Atmosphäre mit einem Schiff ins Eismeer. Also ansonsten ist Kreuzfahrt überhaupt nicht mein Ding, aber das würde mich reizen.
Kann man das nicht irgendwie strategisch, können Ihre Berater das nicht irgendwie organisieren, dass das irgendwie so nach einer
Städtepartnerschaft ja, genau, im Eismeer, ne? Das ist ein schöner Vorschlag, darauf bin ich noch nicht gekommen.
In Röntgen, was weiß ich, was man da machen könnte. Praktikanten austauschen. Sowas in der Art. Ja, manchmal muss man ja nur ein bisschen drauf. So, Robbie Williams haben Sie mitgebracht. I wanna be like you. Mhm. Ich traue schon immer gar nicht zu fragen, gibt es dazu so eine Geschichte erzählen? Oder
ja, dazu gibt es ja nur das Dschungelbuch.
Das Dschungelbuch?
Ne?
Oder? Ach so, ja. Das ist die Version aus dem Dschungelbuch. I wanna be like you. Und da erinnern Sie sich wahrscheinlich, wie Sie mit Ihren Kindern reingegangen sind oder erinnern Sie sich an Ihr eigenes Job?
Beides. Das ist ja nun, das gehört immer dazu und selbst oft gesehen und in der Familie dann auch und so.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, ist hier. Seit dem 11. Dezember sind Sie regierender Bürgermeister. Sie haben ein Büro bekommen, das natürlich vorher schon eingerichtet war und von dem ich natürlich wissen möchte, ob es da noch Spuren Ihres Vorgängers gibt. Kann man da auch so Kunst hinhängen? Kann man sagen, ich hätte gern 3 Bilder? Kann man sich die aussuchen?
Das ist ein riesiges Büro und natürlich, da stehen viele Skulpturen und Bilder an den Wänden und so. Natürlich ist viel, was man da machen kann. Ich habe noch nicht so viel verändert, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich habe jetzt in diesen Tagen gerade mal einen Termin bei der Berlinischen Galerie. Zum einen, um auch die Galerie zu besuchen und zum anderen kann ich mir da auch was aussuchen. Und ich hätte ganz gerne auch eine Fotografie, wenigstens eine Fotografie, finde ich sehr schön, auch Schwarz-Weiß-Fotografien.
Was soll da drauf sein?
Mal sehen. Es können Porträts sein, es kann Berliner, kann eine Stadtlandschaft sein, das ist egal. Aber ich mag es sehr, ich war jetzt auch bei CO, ja auch da im Amerika-Haus. Schöne Ausstellung, auch Blow Up, eine dolle Ausstellung da zu dem Film, den ich auch sehr mag im Übrigen. Und sowas in die Richtung hätte ich ganz gerne, aber im Moment ist es eher so, dass wir ein paar Sachen rausgeräumt haben, so ein paar Sterumchen, die sich natürlich über 13 Jahre dann auch beim regierenden Bürgermeister Wurbereit angesammelt haben. Also richtig umgestaltet habe ich noch nicht.
Eine Sache, verraten Sie uns eine Sache. Was hat Sie genervt? Was musste raus?
Eine Sache. Und zwar hinter dem Schreibtisch, da ist so ein großes Sideboard und da standen drei große Marionetten. Warum?
Marihuana-Pflanzen wäre jetzt super gewesen.
Nee. Nee, überhaupt nicht. Drei große Marionetten, keiner wusste so richtig warum. Und daneben standen ungefähr 15 oder 20 dieser Berliner Buddybären.
Oh, die hasse ich.
Ein oder zwei sind auch schön, aber warum so viele und warum in der Zusammenstellung mit den Marionetten, das konnte mir auch keiner erklären. Ich dachte, es hätte einen tieferen Sinn und wollte da auch gar nicht erst am Anfang alles irgendwie umorganisieren. Aber nachdem es mir keiner erklären konnte, haben wir es dann weggeräumt.
Und die Marionetten, das kann ja ein Sinnbild für Politik und das Instrument.
Ich glaube, das hatte gar keinen Grund.
Was für Marionetten waren das? Waren das so Pierrots oder waren das richtig so thailändische geschnitzte Figuren?
Nein, es waren asiatische Figuren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist auch schon wieder 100 Tage her. Aber ich glaube, es waren so große asiatische Figuren. Ja.
Und landet das dann im Roten Rathauskeller?
Naja, es gibt einen richtigen Raum natürlich, wo auch die Gastgeschenke, Staatsgeschenke dann auch, wo die natürlich auch aufbewahrt werden. Es gibt ja viele Dinge, die darf man gar nicht persönlich annehmen und auch gar nicht sich ins Büro stellen, sondern die gehen dann auch sofort als offizielles Geschenk an die Stadt. Natürlich in eine der Vitrinen im Roten Rathaus. Wir haben, wenn man die große rote Treppe hochkommt, stehen rechts und links Vitrinen, wo vieles gezeigt wird, auch von dem, was man als Gastgeschenk bekommen hat. Oder es gibt auch einen Raum, wo so etwas aufbewahrt wird.
Das macht mich als Flohmarktgängerin ganz nervös, die Vorstellung, dass es da einen Raum gibt.
Sie kriegen da keinen Schlüssel.
Dann stehen da diese ganzen Sachen rum, die es nicht in die Vitrinen schaffen. Was macht man denn damit? Irgendwann ist der Raum doch auch voll.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mich das auch schon gefragt habe. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich habe es noch nicht auf den Turm geschafft. Ich habe es nicht in diesen Raum geschafft. Es gibt ein paar Dinge, die noch offen sind. Also ich kann es Ihnen auch nicht hundertprozentig sagen, in welchem Rhythmus das vielleicht auch dann weitergegeben wird. Mhm. Ich weiß es nicht.
Ich finde es auch interessant, ob man das so macht wie bei der Verwandtschaft. Also wenn man dann sagt, Tante Hedwig, kommt, hol mal schnell den Kerzenständer aus. Dass man so sagt, der Gesandte aus Aserbaidschan kommt,
nein.
Geh mal schnell in den Raum und hol mal dieses hässliche Kissen.
Nein, das machen wir nicht. Also ich schwöre, das ist noch
gut,
nicht vorgekommen.
Also wenn es so nicht ist, so hätte ich ja noch Verständnis dafür, dass es diesen Raum gibt. Also wenn in diesem Raum diese ganzen Gegenstände nicht verlassen, dann finde ich, sollte man zugunsten der, jetzt können Sie irgendwas nennen, meinetwegen Obdachlosen, Frauenhaus, irgendwas, sollte man einmal pro Jahr diese Sachen versteigern. Ja, und sich dafür eine Reise ins Eismeer gönnen beispielsweise.
Das ist auch eine gute Idee. Gute
Filz,
Idee.
Filz.
Ja, ich merke schon. Ne? Ich kann nicht jedem Vorschlag von Ihnen umsetzen.
Gut, aber ich nähere mich. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Sind Sie ein guter Wegschmeißer oder landen die Sachen auch erstmal im Keller?
Nee, ich heb schon auch sehr gerne Dinge auf, Andenken oder so, auch von besonderen Begebenheiten oder aus dem Urlaub oder irgendwas. Aber natürlich, ich miste auch aus, meistens so ein, zweimal im Jahr. Es muss irgendeinen Anlass geben, dass mich irgendwas stört, irgendwas, was rumsteht. Oder es ist Weihnachten und ich will Platz haben oder so. Und dann wird auch mal eine ganze Menge ausgemistet. Aber über das Jahr hat sich dann leider auch immer eine ganze Menge angesammelt.
Und wenn Sie jetzt ganz selbstkritisch sind, sagt man Ihnen nach, dass Sie einen guten Geschmack haben? Oder ist es schon Ihre Frau, die sich dann so, die hinter Ihnen vielleicht die Augen verdreht und sagt, dieser Wagenradtisch hier, der kann doch jetzt echt mal raus oder so.
Ist ja schön, was Sie mir alles zutrauen, ein Wagenradtisch. Nein, also da sind wir, glaube ich, geschmacklich sehr nah beieinander, meine Frau und ich. Und also besondere, einen besonderen Geschmack haben wir auch gemeinsam.
Naja, Sie kennen doch auch diese Nixen, oder? Diese barbusigen Nixen, die dann so eine Glasplatte halten.
Nein, wir haben auch keine Kellerbar oder sowas. Wir haben da nichts, womit ich dienen kann.
Ich nehme noch so ein Eierlikör. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dieser Raum lässt mich nicht los. Was haben wir denn als nächstes Lied? Da haben wir Frank Sinatra, New York, New York. Mhm. Das ist ja neben Berlin, aber das müssen Sie auch sagen, Ihre Lieblingsstadt. Ist das richtig? Ist das noch so?
Ja, das muss ich nicht sagen, aber es ist so. Ich bin überhaupt gerne Städter. Natürlich in Berlin fühle ich mich sauwohl. Das wissen ja nun auch alle, dass ich nie weg war und überzeugter Berliner bin. Aber überhaupt, ich mache gerne Stadturlaub. Ich bin gerne 3-4 Tage in einer anderen Stadt und laufe einfach los. Ich habe gar kein Programm und mag auch nicht mit dem Reiseführer rumlaufen. Das ist eigentlich immer ziemlich doof, irgendein Museum zu besuchen. Sondern laufe einfach los und gucke, was passiert.
Alleine und auch am liebsten.
alleine oder natürlich zu zweit mit meiner Frau. Oder ich war einmal, wir hatten eine Fraktionsvorsitzendenreise, bin ich nach den offiziellen Terminen mit Udo Wolf, mit dem Vorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden.
Ist das nicht so ein Friseur? Kleiner Scherz, nein.
Mein Gott, der arme Kerl. Nein, mit Udo Wolf, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Abgeordnetenhaus, sind wir in Peking einfach losgelaufen. Und obwohl wir beide uns ganz gut auskennen und zurechtkommen, auch alleine, haben wir uns beide hoffnungslos verlaufen. Und trotzdem war es toll. Wir sind nachts durch Peking gelaufen und haben die Stadt eben so erlebt, wie man sie sonst nicht erlebt. Und ich bin alleine durch Tokio gelaufen und das macht mir viel Spaß. Bin also gerne in der Stadt, eben auch sehr gerne in New York. Und jetzt beim letzten Urlaub, auch wir waren eine Woche da, habe ich mich mit meinem Sohn in den Bryant Park gesetzt und habe Schach gespielt. Oder wir haben auf der Wiese gesessen und Shining geguckt, Kino. Und dann die Stadt so zu erleben mit den New Yorkern ist einfach toll.
Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie uns heute Ihre Zeit schenken und schön, dass uns der regierende Bürgermeister von Berlin seine Zeit schenkt. Michael Müller ist heute hier zu Gast, hat die Geschichten und die Songs aus seinem Leben mitgebracht. Und ich habe Ihnen J.J. Cale mitgebracht, Call the Doctor. Wahnsinn. Also J.J. Cale, Call the Doctor. Seit dem 11. Dezember sind Sie jetzt Regierender Bürgermeister.
Jetzt zum dritten oder vierten Mal, jetzt
ja,
haben wir es.
Das ist doch schön.
Großartig.
Ich finde, das ist ja auch so eine Art Bildungsauftrag, dass man bestimmte Dinge so oft wiederholt, dass jeder Berliner und jeder Tourist jederzeit gefragt werden kann. Der Müller, wie lange schon?
Nein, ja, 11. Dezember.
11.
Und
Dezember.
Gehört eindeutig dazu, muss man wissen.
Denn ich kann mir vorstellen, dass sich Ihr Leben jetzt gar nicht so sehr verändert hat, weil Sie ja so eine politische Muskulatur haben, die Sie sich über die Jahrzehnte antrainiert haben. Sie haben vorhin, glaube ich, von 30 Jahren schon gesprochen, fast, ne?
Ja, 30 Jahre in der SPD oder über 30 Jahre, so in diesen Spitzenfunktionen seit knapp 15 Jahren.
So, was sich verändert hat, ist natürlich so die Entourage, wenn man so will. Also der Rahmen und die Entourage. Jetzt weiß ich nicht, ob man die mitnehmen muss, ob das sozusagen Pflicht ist. Also 3 Personenschützer, davon kann ich mich überzeugen, die sind da. Es gibt einen gepanzerten Dienstwagen. So geht's erstmal los.
2.
2?
Naja, der eine, in dem ich sitze, und ein Begleitfahrzeug.
Okay, 3 Personenschützer, 2 Sekretärinnen. Mhm. Stimmt das soweit?
Ja.
1 Büroleiter.
Ja.
2 Referenten.
Ja.
Was machen die?
Alle zusammen betreuen mich rund um die Uhr.
Nein, die
und
Referenten.
Sehr gut.
Und jetzt nur mal die, Referenten.
Die Referenten sind natürlich besonders dafür da, auch die Termine vorzubereiten und gar nicht mal selbst erstellen, sondern auch darauf zu achten, dass alles zum Termin auch wirklich da ist, dass ich mich selbst gut vorbereiten kann, die Redemanuskripte gut durchgearbeitet sind. Also das nimmt einen Großteil der Arbeit in Anspruch.
Ein persönliches Büro mit Dusche.
Ja, tatsächlich, das habe ich auch, das stimmt, ja. Habe ich ja nur noch nicht ausprobiert, die ersten 100 Tage waren im Winter. Aber ich kann mir schon...
Ach, im Winter duschen Sie nicht.
Ich dusche auch, aber nicht zwischendurch im Büro, weil ich vermute, man kann es doch ganz gut gebrauchen, wenn man im Sommer mehrere offizielle Termine hat und dann Gäste am Brandenburger Tor und abends dann nochmal Redeauftritte, dass man das dann auch nutzt, das kann ich mir gut vorstellen, weil bisher habe ich es noch nicht ausprobiert.
Ja, okay. Und dann gibt es noch das Amtszimmer, das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das ist sozusagen dann Ihr Büro, das Sie nach eigenen Vorstellungen verändern können. Aber das ist ja dann wahrscheinlich nicht so wichtig. Sie sind vorher Bausenator unter anderem gewesen, jetzt sind Sie auch Kultursenator.
Mhm.
Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger Ihre Lieblingsschauspieler sind.
Was?
Als Kultursenator müssen Sie sich natürlich was ganz anderes zulegen. So einen finnischen Emporkömmling mit rumänischen Wurzeln,
oh,
so einen ganz abgefahrenen...
Und dann auch nur Dokumentarfilme gucken.
Absolut.
Ja, auf keinen Fall. Nein, also es stimmt trotzdem nicht ganz. Ich gucke ganz gerne auch natürlich mal einen Actionfilm. Und wenn ich wirklich, ich komme um 23 Uhr nach Hause und gehe nicht vor 1 oder 2 ins Bett. Und die Zeit dazwischen nutze ich, um Zeitung zu lesen, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten oder um auch einfach mal fernzugucken. Und dann muss ich eben keinen rumänischen Dokumentarfilm sehen, sondern dann gucke ich mir auch gerne mal irgendwas an, was da einfach nebenbei läuft. Und meine Lieblingsschauspieler sind eigentlich eher Robert De Niro zum Beispiel, den ich sehr mag, oder Jack Nicholson. Aber richtig ist, gerne auch mal einfach gute Unterhaltung.
Also wenn Sie nach Hause kommen, das ist ja schon ziemlich spät, dann wird Ihre Frau wahrscheinlich oft schon schlafen. Hat sie denn Lust mitzukommen, wenn sie abends zu Veranstaltungen gehen? Oder sagt sie irgendwie, das ist ihr zu viel?
Na, die hat es ja nun ganz komfortabel, die kann sich ja die Rosinen rauspicken. Sondern es ist ja, sie muss ja nicht alles mitmachen und ich bringe viele Einladungen mit nach Hause, wo ich das Gefühl habe, das könnte was sein, wo man zu zweit gehen kann, was sie interessieren könnte. Wir gehen den Kalender durch, den Wochenkalender, den ich dann mitkriege am Freitag für die nächste Woche. Und dann gucken wir gemeinsam und sie sucht sich dann, was weiß ich, einen Opernbesuch raus, einen Galeriebesuch oder so, wo sie mich dann begleitet. Und wenn sie das Gefühl hat, es ist eher langweilig, der Termin, dann lässt sie mich auch gerne alleine gehen.
Und muss sie sich dann ausreden? Heißt es dann, meine Frau ist gerade bei so einem Charity-Projekt, die kann heute Abend nicht? Oder kann man auch sagen, nö, die hatte keine Lust mitzukommen?
Nee, das ist so. Also erstmal ist es völlig in Ordnung, wenn auch der regierende Bürgermeister alleine kommt und auch selbst da, wo andere vielleicht mit Partner kommen, ist das, da fangen wir gar nicht erst an, irgendwas zu erfinden. Dann sagen wir auch, klar, nein, das ist ein Termin, den mache ich auch gerne alleine und dann ist gut.
So, hier menschelt es heute so sehr. Ich bin so erleichtert. Nora Jones haben Sie mitgebracht, Creepin' In.
Finde ich, ist eine typische Urlaubs-CD, auch irgendwie so ein ganzes Album von Nora Jones. Und ich höre es auch gerne, auch nebenbei, es hört sich so weg. Und ich auch da ist es wieder so, finde ich, so eine schöne Stimmung und Atmosphäre. Also macht mir viel Spaß.
Können Sie im Urlaub ein bisschen länger schlafen, automatisch, oder wachen Sie
ja
immer so früh auf dann?
Nee, ich kann gut auch lange schlafen, auch am Wochenende dann, wenn es mal geht, schlafe ich auch bis 10 oder 11 oder so. Das geht dann auch gut.
Entweder ich verwechsle jetzt was oder nicht. Das war doch ein Duett mit, wie heißt die Frau mit den ganz großen Brüsten und ganz hohen blonden Haaren?
Keine Ahnung,
doch,
weiß ich nicht.
Doch.
Nein, ich
doch.
Weiß es nicht.
Nein, mir wurde hier gerade Dolly Buster von Maryam ins Ohr genommen.
Nein,
Dolly Parton, genau. Dolly Parton, die kennen Sie doch auch.
Ein kleiner, aber entscheidender Unterschied.
Ja, okay. Stimmt, ich glaube nämlich, das haben die zusammen gesungen. Nämlich Creepin' In, Nora Jones, mitgebracht oder gewünscht, ausgewählt von Michael Müller, unserem regierenden Bürgermeister. Art City Lab, das lässt die Herzen der Berliner Künstler- und kreativen Szene natürlich etwas höher schlagen. Das ist ein Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, das ermöglichen soll, nach wie vor oder wieder relativ preiswerten, bezahlbaren Raum für Ateliers sicherzustellen. Denn letztendlich lebt und ernährt die Stadt sich ja auch von dieser Szene, die man jetzt auch nicht künstlich herstellen kann, sondern die da bleiben muss, die man am Leben halten muss.
Ja, das ist im Moment die größte Aufgabe für die Politik, diese ganzen Veränderungs- und Wachstumsprozesse gut zu organisieren, so dass wir uns auch Räume erhalten. Räume im wahrsten Sinne des Wortes, Freiräume, kreative Räume, bezahlbare Räume. Und gerade viele Künstler, viele junge Künstler, die mit all ihrer Kreativität in die Stadt kommen und die sich hier entfalten wollen, brauchen diese Orte, brauchen Räume, brauchen Ateliers. Und die kommen natürlich immer mehr unter Druck, weil wir Nutzungskonflikte haben. Jeder Quadratmeter ist inzwischen umstritten. Soll da eine Wohnung gebaut werden, eine Schule, soll es eine Grünanlage bleiben, soll es für Gewerbe zur Verfügung gestellt werden? Und die Stadt wird enger, sie wird voller, die Konflikte nehmen zu. Und deswegen haben wir uns mit diesem Programm auch wirklich vorgenommen, ganz bewusst Räume zu sichern, anzukaufen, zu erhalten, weiterzuentwickeln, damit Künstlerinnen und Künstler da eine Chance haben, sich zu entfalten.
Da schwingt ja auch immer natürlich, da schwingen die wenigen Brachen noch mit, die es in dieser Stadt gibt, ja. Freiflächen. Und da schwingt bei Ihnen sicherlich auch immer noch das Unverständnis darüber mit, dass es beim Tempelhofer Feld so nicht geklappt hat mit einer Mischnutzung, möchte ich es jetzt mal nennen.
Ja, da, man muss auch immer selbstkritisch sein. Wir haben vielleicht auch mit diesen drei Baufeldern am Rand des Feldes viele überfordert, die gesagt haben, wir haben gar nichts gegen Wohnungen, aber warum an jeder Ecke und warum mit der Bibliothek? Aber insgesamt ist es natürlich eine Debatte, die wir führen müssen. Wenn pro Jahr, jetzt sind wir im dritten Jahr in Folge, wo es so ist, rund 40.000 Menschen zusätzlich in unsere Stadt kommen, dann müssen wir was organisieren. Dann ist das nicht eine böse Machenschaft der Politik, zu sagen, wir brauchen Wohnungen und Schulen und Gewerberäume, sondern objektiv ist der Handlungsdruck da. Und am Tempelhofer Feld hätte man eben vieles verbinden können, die 200 Hektar in der Mitte erhalten und trotzdem Wohnungen schaffen. Und dass es da so eine Ablehnung gab, das tut weh, ist so. Aber es ist ja nicht so, dass nicht an anderen Orten auch was passieren kann. Und das findet statt. Wir bauen in der ganzen Stadt, wir bauen in allen Quartieren. Aber wir werden sicherlich perspektivisch irgendwann auch über andere große Freiräume, die im Moment noch nicht angefasst werden, auch reden müssen, ob wir da zumindest Mischlösungen hinbekommen.
Friedhöfe, sowas oder auch, und Schrebergärten?
Auch, na, Friedhöfe spielen schon deswegen eine Rolle, weil wir inzwischen eine andere Bestattungskultur haben. Wir brauchen nicht mehr diese riesigen Flächen und auch die evangelische Kirche ist mit uns in konkreten Gesprächen. Es ist nicht so, dass es nur ein politisches Programm ist, sondern auch die Kirche sagt, wir können Flächen anders nutzen, ob für Wohnungsbau oder ob man es dann für muslimische Bestattung zum Beispiel auch Friedhöfe oder anteilig Flächen umnutzen kann. Das sind auch Dinge, die wir miteinander diskutieren. Schrebergärten sind wiederum ein Grünangebot, die wollen wir erhalten. Und deswegen gucken wir, wie kommen wir erstmal auf Flächen, auf denen gar nichts ist, bevor man über die Kleingärten redet. Also es ist wirklich jeden Tag eine Auseinandersetzung, ein Kampf um jeden Quadratmeter und alles gehört dazu. Natürlich auch ein Freiraum, eine Brache, eine Grünfläche gehört genauso dazu wie ein Neubaugebiet für Wohnungen.
Stimmt es, dass Sie auch eine Laube haben?
Nee. Ich nicht. Hatte ich auch noch nie
in der Familie,
ja? Meine Schwiegereltern, aber ich hatte es noch nie, nein.
Hatten Sie noch nie, sind Sie auch nicht der Typ für. Haben Sie einen Balkon?
Balkon haben wir, ja.
Und sind Sie gut zu den Pflanzen? Also Sie kriegen da gar nichts mit von diesen Pflanzen wahrscheinlich,
ne? Nee, ist auch nicht das so mein Ding, da rumzupuzzeln. Ich setze mich da gerne hin, aber ich muss da nicht den ganzen Tag umtöpfern da oder irgendwas da machen mit den Pflanzen.
Zurück zu Berlin, das eben hieß ja Art City Lab. Worüber ich jetzt noch sprechen möchte, ist die Smart City. Und ungerechterweise, gemeinerweise kriegen Sie jetzt natürlich was ab, was gar nichts mit Ihnen zu tun hat in dem Sinne. Es gibt ja diese Seite berlin.de, die eigentlich ziemlich informativ ist und sehr, sehr viel über die Stadt aussagt und von der Stadt selbst auch, glaube ich, einfach gemacht wird, ne, und aktualisiert. Ja. Die Entwicklung hat bis dato gezeigt, dass Unternehmen sich bewusst für den Standort Smart City Berlin entscheiden. Ausgehend davon wird 2014 in einer interministeriellen Arbeitsgruppe ein Masterplan Smart City Berlin erarbeitet. Das ist nicht mehr so ganz auf dem Stand. Ich habe da heute gerade erst reingeguckt. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn es gerade um Smart City und Zukunft, Internet und Aktualität geht, dass dann die eigene Seite so hängt. Da müssen Sie noch mal ein bisschen mehr.
Ja, weil es ist ja richtig, dass dieser Plan erarbeitet wird. Und
2014?
Naja, aber der gilt ja dann eben auch. So, also wir sind da wirklich jetzt hier 14, 15.
Oh, darüber hinaus wird Berlin im kommenden Jahr erstmals Austragungsort der Kongressmesse Metropolitan Solutions. 2015 ist die, in diesem Jahr ist
ja,
die.
Ja, genau, im Mai, ja. Ja. Na gut, kann man anders formulieren. Okay, akzeptiert.
Gut, also was ist denn jetzt mit der Smart City? Was stellen Sie sich darunter vor? Was ist denn da der Plan?
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gezuckt und dachte schon wieder irgendeine tolle Überschrift für gar nichts. Das sagt gar nichts aus Smart City. Aber wenn man es sich runterbricht als den Anspruch, den man hat an die Förderung von Zukunftstechnologien, die man gerade auch braucht im Zusammenhang mit einer sich verändernden Stadt, dann macht es auch wieder Sinn und dann wird es konkreter. Wir haben über Wohnungsbau gesprochen, über Mobilitäts-, Gesundheitsangebote und wir müssen reagieren. Wir müssen reagieren auf Barrierefreiheit, auf neue Recyclingmethoden, auf eine neue Bauweise bei Wohnungsbau, flächenschonendes Bauen und. Und das Ganze zu untersuchen, zu begleiten, neue Verfahren zu erproben, in Berlin und hier auch anzuwenden. Das verbirgt sich unter dieser Überschrift Smart City, also die Zukunftstechnologien in einer wachsenden Stadt. Und wo kann man es besser ausprobieren als in Berlin?
Ist Ihnen da nicht auch manches suspekt? Also ich meine, wenn Sie mitbekommen, Sie werden ja mit jungen Startups auch sprechen. Ich meine, die versucht man ja auch in Berlin zu halten und nach Berlin zu kriegen. Und Sie gehören, wie auch ich und wie auch wahrscheinlich viele andere Hörer, auch in so eine Generation, die das Alte noch kennen und von dem Neuen profitieren. Also wir sind nicht diejenigen, die an der Postkarte festhalten oder am Vinyl. Und trotzdem ist es ja wirklich spooky. Also ein jetzt 10-Jähriger wird damit anders umgehen, mit einem ganz anderen Selbstverständnis als wir, da wir noch wissen, wie es vorher war. Und wie großartig das ist, dass man jetzt einfach auf so einer glatten Fläche mit dem Finger hin und her schiebt und weiß, wo das nächste Auto ist, dass man sich kurz mal leihen kann oder wie man einen Song, den man gerade gehört hat, nicht nur erkennen kann, sondern auch gleich kaufen kann in der Sekunde und so weiter. All diese Sachen. Ist Ihnen das manchmal auch suspekt?
Nö, suspekt nicht, aber ich ordne es ein. Ich ordne es ein als wirklich nur als Ergänzung, als Unterstützung. Es macht mir mein Leben in vielen Bereichen einfacher. Dann nehme ich es auch gerne an, das Angebot, mache aber auch nicht jeden Quatsch mit. Also es sind so eine Kleinigkeiten alleine, wie natürlich, dass mein ganzes Büro jeden Tag mit mir schimpft, dass ich mir keine Mails weiterleiten lasse auf mein Handy. Ich will das nicht. Ich will nicht alles lesen über mein Telefon. Ich muss nicht alles mitmachen. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die mir mein Leben, mein Arbeitsleben erleichtern. Und so ist es auch im privaten Bereich. Es macht Spaß, den Song sofort runterzuladen. Aber genauso viel Spaß macht es mir nach wie vor, in ein Buch zu blättern. Und wenn man es dann für sich vernünftig einordnet und organisiert, dann glaube ich, kann man mit der alten und neuen Welt auch gut leben.
Dürfte Ihr Vater Sie mit so einem E-Reader erwischen?
Er dürfte mich erwischen, aber er würde sich sofort natürlich darüber lustig machen und sagen, was willst du mit dem Quatsch? So, das ist klar. Wir sind Buchdrucker und wir lieben auch das Haptische und das ist ganz besonders, wenn man dann auch noch Bücher hat, wo man den Druck wirklich fühlt, wo das Papier riecht, wo es ein altes, schweres Papier ist. Das ist einfach auch schön, das macht Spaß. Aber man muss nicht jedes Buch so lesen. Man kann sich auch anders informieren. Deswegen nochmal, als Ergänzung ist alles gut, aber wer nun immer so technikgläubig ist und sagt, immer das Neueste ist das Beste, das halte ich für großen Quatsch.
Machen Sie denn Fotos mit Ihrem Smartphone?
Ja, natürlich, klar.
Ja, was heißt natürlich? Von was machen Sie? Also ich meine, Barack Obama macht Selfies mit Ellen DeGeneres und so weiter. Was machen Sie denn für Fotos?
Nee, ich mache ganz oft, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und finde irgendwas Interessantes, einfach auch was Schönes. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich eine Preisverleihung in der Akademie der Künste und es war ein schöner, klarer Abend, einer von diesen ersten warmen Abenden und ich habe da auf der Terrasse gestanden und das Brandenburger Tor sah rattenscharf aus. Und ich habe das fotografiert und es hat richtig Spaß gemacht.
Ich glaube, rattenscharf hat das Brandenburger Tor noch niemand
Doch,
gefunden.
Es war wirklich eine tolle Atmosphäre und es war ein tolles Licht. Das habe ich gerne fotografiert oder auch Fanmeile natürlich an eine Fußball-Weltmeisterschaft mit meiner Tochter. Dann einfach auch mal die Straße runter zu fotografieren und das sind alles so Fotos auf meinem Handy.
Das gehört ja nun wirklich zu den besten Sachen, ne? Dass Sie Karten kriegen für solche Sachen. Man erwartet, dass Sie da sind. Wunderbar.
Und auf die Bühne konnte und dann steht man da und kann sich fotografieren lassen mit 1 Million Menschen im Rücken. Also meine Tochter findet manches etwas merkwürdig hier an meinem Beruf, aber das sind schon Momente, die auch Spaß machen.
Seien Sie froh, dass Ihre Kinder jetzt schon so alt sind und auf dem rechten Weg geblieben sind, denn wenn ich mir überlege, dass Sie mit 16 erstmal hingeschmissen haben, um dann aber noch regierender Bürgermeister
zu werden.
Stimmt
ja nicht mit ihm hingeschmissen. Ich habe ja meine Schule ordentlich gemacht und dann eine Ausbildung gemacht und so.
Sie haben eine kleine Pause. Was haben Sie eigentlich in der Pause gemacht?
Da war keine Pause. Ich weiß gar nicht, was immer mit Pause ist.
Ich dachte mittlere Reife und dann hätten Sie...
Ich habe meine mittlere Reife gemacht und dann habe ich noch ein Jahr Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung gemacht, habe mir aber in diesem Jahr schon meinen Ausbildungsplatz gesucht und organisiert, sodass ich dann auch wirklich damit anfangen konnte und bin dann auch nach der Ausbildung, die ich auch verkürzen konnte, sofort in die Druckerei gegangen. Also nichts mit zu Hause
rumsitzen. Dann ist lückenlos. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass Sie mir von so 3-4 Hippie-Monaten in Goa erzählen, jetzt zum Ende der Sendung.
Will nicht nach Goa. Nein.
Gut, schade. Fein, dann beenden wir diese Sendung. Sie ziehen den Kopf aus der Schlinge, Gregory Porter. Lonesome Lover. Und den haben Sie doch bestimmt für Ihre Frau Claudia ausgesucht.
Auf jeden Fall.
Die wir jetzt grüßen.
Ja, natürlich. Ja, wir grüßen Sie mit diesem Lied, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gut. Sehr richtig. Nein, es ist, Sie wollten Lieder haben, die mir gefallen, die mir viel Spaß machen. Meiner Frau macht's auch Spaß. Aber es war ohne jeden weiteren Hintergedanken einfach nur schöne Musik ausgesucht.
Dann grüße ich Sie, Frau Müller. Es ist sehr freundlich, dass Sie uns Ihren Mann heute sozusagen vorbeigeschickt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Gerne.
Sie machen dann noch weitere 4 oder 5, ne?
Vier oder fünf Sendungen oder Jahre?
Ich überlege gerade, das sind 5 Jahre, ne? Wie ist denn das mit dem?
Ja, wir haben jetzt in 1,5 Jahren haben wir Wahl und dann ist die Legislatur wieder für 5 Jahre.
Sie bleiben dabei,
ja,
oder?
Ja.
Okay, alles klar. Gut. Ja, nur, dass wir uns nicht zum Schluss noch streiten. Ich muss mich gut mit Ihnen stellen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen schönen Ostersonntag und morgen hoffentlich einen freien Tag. Nächsten Sonntag hier an dieser Stelle Herbert Grönemeyer. Bis dahin. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.